Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Bevor wir in den Text richtig einsteigen, möchte ich noch kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen heute. Ich danke dir einfach für die Gelegenheit, hier zu sein, ja, dass wir wirklich in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns ja dein Wort öffnest, dass du es uns begreifbar machst, was du damit ausdrücken möchtest, dass wir dich wirklich besser kennenlernen und verstehen lernen und ja einfach immer näher zu dir hinwachsen. Ich bitte dich einfach, dass dein Name heute Morgen groß gemacht wird und verherrlicht wird. Amen. Es wird persönlich, habe ich es genannt heute. Der Philemonbrief ist einer von drei von Gott inspirierten Briefen von Paulus, die an Einzelpersonen gehen. Dem Philemon noch Titus und Timotheus. Das heißt, wir sehen, es geht nicht an eine ganze Gemeinde, sondern wirklich an eine Person ganz persönlich. Der Autor, habe ich schon gesagt, ist Paulus. Ich gehe mal davon aus, dass er relativ bekannt ist. Ansonsten empfehle ich euch noch die Apostelgeschichte zu lesen, wo einfach viel von ihm beschrieben wird, von seinen Erlebnissen und von seiner Bekehrung. Und wer seine Theologie noch besser verstehen möchte, dem empfehle ich den Römerbrief. Da lernt man Paulus sehr gut kennen. Das ist also unser Autor. Wer hat das Ganze geschrieben? Dann an wen geht das Ganze? Habe ich auch schon erwähnt. Es geht an Philemon. Aber nicht nur an Philemon alleine, wie wir lesen, sondern auch noch an die Gemeinde, die sich bei ihm versammelt hat. Und zwei Namen erwähnt er auch noch extra, die dazugehören. Also können wir davon ausgehen, dass es auch dazu geeignet war, der Brief, dass es nicht nur Philemon persönlich liest, auch wenn es eher direkt adressiert ist, sondern auch noch laut vorgelesen wird oder die anderen ihn auch noch lesen, dass darin einfach auch noch Lehre für die Gemeinde enthalten ist, aus der wir einfach lernen dürfen. So, das ist, wir haben jetzt, wer es geschrieben hat und an wen. Jetzt kommen wir noch zum Grund. Ich habe es mal kurz und knackig beschrieben mit Vergebung für Onesimus. Dazu muss man ein bisschen was wissen, was weiter hinten im Brief beschrieben wird, was aber nützlich ist schon für den Einstieg. Onesimus war ein Sklave von Philemon. Sklaven waren da zu der damaligen Zeit was völlig Normales, also nicht so, wie wir das heute kennen. Die Verhältnisse konnten auch ganz anders sein, konnten sehr vertrauensvolle Verhältnisse sein, wo Leute sich da teilweise selber dafür entschieden haben, weiter in Sklaverei zu leben, weil sie von ihrem Herrn gut versorgt wurden, weil sie in die Familie integriert waren. Es gab natürlich auch andere Verhältnisse, wo Sklaven absolut ausgenutzt wurden, aber es war auf jeden Fall eine Normalität. Dieser Philemon, von dem wir lesen, das war anscheinend ein zumindest wohlhabender Mann, der sich mindestens einen Sklaven leisten konnte, bei dem wir, wie wir später auch lesen, sich die Gemeinde im Haus versammelt hat. Von daher gehe ich davon aus, dass es ein etwas größeres Haus war, wenn da eine Gemeinde oder eine Versammlung reingepasst hat. Das war also dieser Philemon und Onesimus war sein Sklave. War sein Sklave, weil Onesimus geflüchtet ist. Er ist nach Rom geflüchtet. Der Brief legt in Vers 19 auch noch nahe, dass er eventuell Philemon Geld gestohlen hat, sich damit aus dem Staub gemacht hat, um sich selbst zu verwirklichen, um in Rom unterzutauchen, um da unter den vielen anonymen Sklaven zu leben und sich da selbst was zu machen, ein Leben zu gestalten, selbst ein Leben zu gestalten. Und dort in Rom ist er Paulus begegnet, ob im Gefängnis oder auf den Straßen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er dort zum Glauben gekommen. Und Paulus hat ihn sehr, sehr lieb gewonnen, weiß aber auch, dass das, was Onesimus getan hat, falsch war. Ich nehme an, dass wenn Onesimus flüchten konnte, dann muss Philemon zumindest so viel Vertrauen zu ihm gehabt haben, dass er ihn unbeaufsichtigt gelassen hat oder dass er ihm gewisse Sachen anvertraut hat. Wenn er noch Geld gestohlen hat, hat er vielleicht Zugang dazu, um das zu verwalten. Ich vermute, dass es auf jeden Fall da einen Vertrauensbruch gab. Ja, also Philemon hat Onesimus, seinem Sklaven, seinem Mitarbeiter, vertraut und Onesimus hat das Vertrauen ausgenutzt und ist von ihm weggelaufen, obwohl Philemon ihn vielleicht vorher gut versorgt hatte. Das ist so ein Vertrauensbruch, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Also habt wahrscheinlich jeder von euch schon mal erlebt, dass ihr einer Person vertraut habt und die das ausgenutzt hat und euer Vertrauen enttäuscht hat. Das tut sehr weh. Ja? Und nach dem römischen Recht war es sogar so, dass ein Sklave als Sache anerkannt wurde. Das heißt, nach dem Recht war es auch okay, dass der Sklave mit dem Tod bestraft wird, dafür, wenn er seinem Herrn entlaufen ist. Das heißt, wir haben einen Vertrauensbruch und wir haben sogar das Gesetz, was es Philemon erlauben würde, Onesimus hinrichten zu lassen. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Da komme ich jetzt nämlich zu den Umständen, dass dieser Brief an Philemon überbracht wird. Der Brief wird von Tychikus überbracht. Das lesen wir auch nochmal in Kolosser 4. Ich lese mal die Verse 7 bis 9. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Mitknecht im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und eure Herzen tröstet und er eure Herzen tröstet. Mit Onesimus, dem treuen geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Also wir sehen hier eine starke Verwandtschaft zu dem Kolosserbrief und dass wahrscheinlich auch Philemon in der Gemeinde von Kolosser sehr bekannt war. Vielleicht war es auch die Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelt hat. Aber separat gab es auf jeden Fall nochmal diesen Brief an die Gemeinde in Kolosser, der auch von Tychikus überbracht wird. Deswegen ist sehr naheliegend, dass auch dieser Philemon-Brief vom Tychikus überbracht wird und dass Onesimus mitgekommen ist. Ja, also dieser Onesimus, wo dieser Vertrauensbruch da war, ich weiß nicht, ob er direkt daneben steht, wenn Philemon den Brief liest oder ob er noch außerhalb wartet oder sowas, aber Onesimus ist ganz in der Nähe. Und das ist die Situation, wo Philemon halt jetzt diese Worte von Paulus mitbekommen hat. Ja, dieser Vertrauensbruch war da, Onesimus ist wieder da. Ich weiß nicht, ob Philemon immer noch sauer ist oder nicht oder weiß vielleicht auch noch gar nicht, was passiert ist mit Onesimus, dass er sich bekehrt hat und dass er Paulus so ans Herz gewachsen ist. Genau, aber das sind die Umstände, wie wir in diesen Brief starten. Ihr seht vielleicht oben rechts, ich habe gesagt, die Verse 1 bis 3. Normalerweise wollte ich ein bisschen mehr machen, dass wir schneller sozusagen durch den Brief durchkommen. Aber mir wurden so viele Themen da drin offenbart, dass ich gedacht, ich kann das nicht alles in eine Predigt quetschen. Deswegen machen wir heute tatsächlich nur die ersten drei Verse, nur in Anführungsstrichen, und werden dann Stück für Stück weitergehen. Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten, unserem Mitarbeiter. Was wir hier in Vers 1 sehen, ist die normale, höfliche Begrüßung, wie sie zu der Zeit vorherrschte, dass zuerst der Autor genannt wird und dann noch der Adressat und dann noch Grüße kommen. Das sind die normalen, sage ich mal, Höflichkeitsfloskeln, die damals geherrscht haben. Aber was sehr interessant ist, ist, dass Paulus einen anderen Einstieg wählt als in anderen Briefen. Wenn wir es mal vergleichen mit Kolosser 1, dort lesen wir ab Vers 1, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossea, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also wie fängt Paulus hier in Kolosser 1 an? Schreibt Paulus, Apostel Christi Jesu. Er fängt mit seiner apostolischen Autorität an. Und das sehen wir in sehr, sehr vielen Briefen, aber eben nicht in diesem Philemon-Brief. Hier schreibt Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Wir können davon ausgehen, da diese Briefe so ähnlich sind, dass sie vielleicht sogar zur selben Zeit im Gefängnis geschrieben wurden. Das heißt, auch zu der Zeit war er wahrscheinlich ein Gefangener in Rom. Das heißt, er hätte auch dieselbe Einleitung wählen können. Er hat es aber nicht getan. Er hat nicht mit dieser apostolischen Autorität angefangen, sondern von seiner Gefangenschaft berichtet. Das gibt diesem Brief einen viel sanfteren und persönlicheren Ton, indem er auf seine Umstände aufmerksam macht. Deswegen habe ich überschrieben, mit was wir von Paulus lernen können, als Nummer 1, erzähle von deinen Umständen. Paulus war also im Gefängnis. Und dadurch, dass er das Philemon so direkt sagt, sogar ein Gefangener Christi Jesu, berichtet er eben direkt, etwas, was persönlich mit ihm los ist, was persönlich mit ihm geschehen ist. Ich weiß nicht so, wie eure Vorstellung von Gefängnis ist, aber ich habe da ja ziemlich finstere Bilder im Kopf, gerade wenn ich denke, das erste Jahrhundert. Das ist wahrscheinlich nicht so wie hier bei uns in Deutschland, dass die Gefangenen noch einen Fernseher haben und ein ordentliches Bett und warme Mahlzeit und es vielleicht manchmal sogar besser haben als Obdachlose auf der Straße. Ich denke, das war ein ziemlich rauer Ort, wo es sehr, sehr schlechtes Essen, wenn überhaupt Essen gab, wo Leute schlecht behandelt wurden, vielleicht sogar gefoltert wurden. Ja, und da steckt Paulus nun und erzählt davon. Und so denke ich auch, also wenn es uns schlecht geht, dann dürfen wir auch davon erzählen. Ja, also nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass uns nichts Schlechtes passieren kann. Nicht, dass wir uns nicht mal irgendwann auch schlecht oder bedrückt oder sowas fühlen dürfen. Sondern wenn wir anderen davon mitteilen, dann können wir zum Beispiel halt füreinander beten und das Ganze wirklich vor Gott bringen. Zum Gefängnis habe ich euch auch noch was mitgebracht. Viel hört man ja immer von Nordkorea. Ich habe diesmal ein anderes Beispiel mitgebracht, dass Christen auch noch heute im Gefängnis sind. Ich lese hier mal einen Abschnitt aus dem Artikel von Christen in Not. In Eritrea geht die Polizei hart gegen staatlich nicht genehmigte Kirchen vor. Razzien in Hausgemeinden, Bibeln oder Computer von Christen werden beschlagnahmt und ganze Hausgruppen werden verhaftet. Viele Christen kommen ins Gefängnis. 2009 wurden sie sogar in Metallcontainer eingesperrt. Die physische Tortur durch Folter, fehlenden Schutz vor der tropischen Hitze und zu unzureichende Verpflegung wird durch psychische Folter verstärkt. Den Gefangenen werden Texte vorgelegt, mit denen sie sich vom christlichen Glauben lossagen sollen. Im Falle einer Verleugnung ihres Glaubens kommen sie frei und werden nicht länger belästigt. Ja. Also geschieht auch noch heute. Auch noch heute landen Christen für ihren Glauben im Gefängnis. Obwohl sie eigentlich nichts weiter wollen, als ihrem Herrn zu dienen, in Frieden zu leben, gibt es ja Regierungen, Gruppen, denen das überhaupt nicht passt, dass sie nicht die Herrschaft über diese Christen haben, sondern Jesus, und die sie dafür bestrafen wollen und sie ins Gefängnis stecken. Und das ist, denke ich, auch was, was wir aus dem Text mitnehmen können, dass wir wirklich für unsere Geschwister, die in Gefangenschaft sind, die in Verfolgung sind, dass wir für sie beten. Ja. Paulus teilt das auch mit, dass, glaube ich, für ihn gebetet wird und dass, wie es auch vorher in Kolosser 4 hieß, dass man von seinen Umständen erfährt, aber auch getröstet wird. Dass es im Gefängnis nicht so sein muss, dass man völlig versagt und keine Lust mehr am Leben hat, sondern dass man auch erfahren kann, wie Paulus, dass man Onesimus trifft, dass geistliche Wunder geschehen und dass man für Christus im Gefängnis sein darf. Ich sage deswegen sein darf, weil wir in Matthäus 5 lesen, in der Bergpredigt, in Versen 11 bis 12, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also es ist zum einen ein schrecklicher Umstand, im Gefängnis zu sein, aber Jesus sagt auch, wenn du für mich im Gefängnis bist, wenn du für mich verfolgt wirst, dann freu dich darüber. Das ist doch schon sehr merkwürdig, oder? Aber es geht eben nicht darum, was hier auf der Erde ist, sondern darum, was für eine geistliche Dimension das hat. Und ich weiß nicht genau, wie dieser Lohn aussehen wird, aber ich denke, es ist ja auch ein Privileg für Christus, für Jesus, Umstände durchmachen zu dürfen. Und dass wir einfach auf ihn weiter hoffen dürfen, egal wie die Umstände sind. Und deswegen ist es auch wichtig, deinem Nächsten von deinen Umständen zu erzählen und das Ganze einfach zusammen vor Gott zu bringen. Den nächsten Punkt, den ich habe, ist wieder aus Vers 1. Paulus schreibt, der Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Warum erwähnt Paulus hier Timotheus? Wie wir es in dem Brief lesen werden, ist Timotheus kein Co-Autor des Briefes, sondern er wird hier noch als Bruder erwähnt. Und ich habe den Punkt, den wir als nächstes daraus lernen dürfen, beschrieben mit, investiere dich in andere. Paulus hat sich in Timotheus investiert. Timotheus hat er sehr lieb gewonnen, sogar wie einen Sohn, schreibt er an einer Stelle. Er hat viel Zeit mit ihm verbracht, er hat ihn gelehrt, er hat ihn unterwiesen. Timotheus war ihm eine große Hilfe. Und indem er Timotheus in diesem Brief hier noch erwähnt, macht er eigentlich klar, dass diese apostolische Verantwortung oder diese Lehrverantwortung, die Paulus hier wahrnimmt, dieses sich kümmern um die Gemeinde, dass Timotheus damit an Bord ist. Er bildet hier noch einen Nachfolger aus und macht ihn der Gemeinde bekannt, macht ihn Philemon bekannt. Dass die Leute wissen, Timotheus war jemand, dem Paulus vertraut hat. Und wenn Paulus mal nicht mehr da ist, dann können wir diesem Timotheus vertrauen. So schreibt er auch im Timotheusbrief, also an Timotheus selbst, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 12. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Ja, also Paulus gibt diesem Timotheus nochmal die Anweisung oder die Erinnerung, besonders auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren zu achten. Er gibt ihm diese Lehrtätigkeit, diese Autorität, andere zu lehren. Und das, obwohl er anscheinend jünger war als viele Leute, die er dann gelehrt hat. Weil er schreibt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also er hat diesen Timotheus ausgebildet, er hat den angeleitet und hat ihn auch anderen vorgestellt, damit der sie dann auch später lehren kann oder auch in seiner Abwesenheit lehren kann, hat ihm Autorität verliehen. Und ja, Paulus hat sich, genau wie Jesus, persönliche Kontakte gesucht und hat sich in sie investiert, um multiplikatorisch zu arbeiten. Ja. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den wir einfach lernen können, dass wir uns in andere investieren, dass wir unsere Zeit nicht nur damit verbringen, ja, wie wir selbst immer besser werden können oder was wir selbst lernen können, sondern dass wir auch anderen einfach weitergeben und sie ausbilden und Vertrauen zu ihnen fassen. Der nächste Punkt, den ich habe, ist wieder aus Vers 1. Nach Timotheus, der Bruder, wird adressiert Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Der dritte Punkt, den wir lernen können, ist, such dir enge Vertraute. Der erste Punkt ist, Bruder bezieht sich zwar auf Timotheus, aber ich denke, Philemon sieht Paulus ebenfalls als Bruder. Deswegen zu dem Wort Bruder habe ich mal den Unterpunkt zu dem such dir enge Vertraute als Familie. Also sollst du jetzt keine Ersatzfamilie für deine richtige hier suchen, sondern geistliche Familie. Dazu aus Matthäus 12, ab Vers 48, da ist vorhergegangen, dass zu Jesus gesagt wurde, dass draußen seine Mutter und seine Brüder stehen und ihn sehen wollen. Und Jesus antwortet hier, ab Vers 48. Er beantwortete und sprach zu dem, der ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also dieses Bild von Familie, von Geschwisterlichkeit, von Bruder und Schwester, das finden wir immer wieder im Neuen Testament, besonders im gemeindlichen Kontext, also im Kontext der Gemeinde. Und ja, wenn jemand den Willen meines Vaters tut, also wie Jesus den Willen seines Vaters im Himmel getan hat, dann ist es sein Bruder. Das heißt, wenn ich den Willen von Gott tue und ihr den Willen, dann seid ihr die Geschwister von Jesus und ich bin der Bruder von Jesus Und dadurch sind wir ja auch untereinander einfach Geschwister. Das ist das, was uns zu Geschwistern macht. Diese Nachfolge, dieser Jesus, dem wir alle dienen, der uns wirklich zu Geschwistern macht, zu engen Vertrauten. Und überlegt euch mal, wo ihr eigentlich engere Beziehungen habt als zu eurer Familie. Gibt es vielleicht noch Freundschaften oder so, aber Freundschaften kommen und gehen vielleicht mal, je nach Umständen. Aber in der Regel ist das, was Familie bleibt, wo wirklich ein enges Band drum ist, das ist Familie, das sind Geschwister. Ja. Und das dürfen wir auch in Jesus haben. Wir dürfen uns hier in der Gemeinde und in jedem, der wirklich ein wiedergeborener Christ ist, das sind unsere Geschwister, das ist unsere erweiterte Familie. Das sind enge Vertraute. Und da möchte ich dich ermutigen, das wirklich auch so zu leben, wirklich Leute in deinem geistlichen Umfeld auch als Familie wahrzunehmen. So wie Jesus das getan hat. Als nächstes, such dir enge Vertraute in Liebe verbunden. Liebe, das ist ja ein viel gebrauchtes Wort. Ja, wir kennen wahrscheinlich viele Lieder, um die es um Liebe geht. Liebesgeständnisse, Leute, die ihre Liebe bekunden. Aber ich finde, Liebe ist oft doch etwas ja, sehr Praktisches. Wenn ich meiner Frau sage, dass ich sie liebe, dann freut sie sich. Aber wenn ich ihr wirklich zeige, dass ich sie liebe, dann hat das viel mehr Bedeutung. Wenn ich es nur sage und es stimmt nicht mit meinen Taten überein, dann sind es nur Worte, die eigentlich keine Bedeutung haben. Aber Liebe ist etwas sehr Praktisches, was wirklich gezeigt und gelebt werden muss. Und als ein Beispiel von diesen vielen Aspekten von Liebe habe ich mir mal das Ohr rausgegriffen, also das Zuhören. Ich finde, Zuhören ist was sehr, sehr Wichtiges. Und das ist eine Sache, wie wir wirklich Liebe zeigen können, indem wir auf andere zugehen und ihnen zuhören. Da habe ich euch auch noch ein oder zwei Verse mitgebracht aus Jakobus 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja? Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ich weiß nicht, kennt vielleicht Leute, mit denen ihr Gespräche habt, wo ihr das Gefühl habt, ja, die warten eigentlich nur darauf, wieder den nächsten Satz zu sagen und wieder das nächste zu erzählen und ihr kommt gar nicht zu Wort. Ihr habt das Gefühl, die interessieren sich überhaupt nicht für euch. Die wollen euch einfach nur ihre Geschichte erzählen, die wollen einfach nur ihren Ballast loswerden. Das ist sehr, sehr unangenehm, ja, wenn man das Gefühl hat, überhaupt nicht gehört zu werden. Den Menschen tut man wahrscheinlich dann in dem Moment einen großen Gefallen, indem man einfach ein offenes Ohr für sie hat. Aber genauso wichtig ist es doch, dass man selbst gehört wird. Und dazu muss einfach die Bereitschaft da sein, zuzuhören, aufeinander zuzugehen und einfach mal zu sagen, erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Das interessiert mich wirklich. Und wirklich zuzuhören, das aufzunehmen und sich zu behalten. Das ist was, wie wir Beziehungen leben. Das ist ein Aspekt, wie wir wirklich Liebe untereinander üben können. Wo ja Jesus auch sagt, dass das unser Erkennungszeichen sein soll. Dass wir Liebe untereinander üben. Ja, dass man die Jünger von ihm daran erkennen wird, an der Liebe, die wir untereinander haben. Und zu, dass er Philemon als dem Geliebten und unsere Mitarbeiter bezeichnet, finde ich auch etwas sehr Rührendes eigentlich, was auch nochmal zeigt, wie persönlich dieser Brief ist, indem er ihn wirklich als Geliebten bezeichnet. Ich weiß nicht, wen ihr außerhalb von eurer Familie schon mal gesagt habt, dass ihr ihn liebt. Kommt wahrscheinlich bei uns heute in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so vor. Wenn ich zum Jonathan sage, ah, ich liebe dich, dann hat das irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ja? Aber ich denke, wenn ich wirklich erkläre, was ich damit meine und was dahinter steht, dann kann das vielleicht mehr und mehr wirklich zu etwas werden, was akzeptiert wird und wo Jonathan nicht direkt komische Gefühle bekommt, wenn ich ihn so adressiere. Ja? Aber es ist, wie gesagt, viel wichtiger, dass ich so handle, dass ich ihn liebe, als dass ich es ihm sage. Aber es zu hören ist, denke ich, auch ganz nett. Der nächste Punkt, der Paulus da schreibt, ist unsere Mitarbeiter. Also Philemon ist nicht nur Geliebter und wahrscheinlich auch Bruder, auch wenn Bruder Timotheus galt, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und ich habe den Punkt dann genannt, such dir enge Vertraute als Teil eines Teams. Ja, dieser Teamgedanke, dass wir wirklich zusammenstehen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich in der Schulzeit mal so einen Ausflug gemacht habe. Das waren mehrere Tage, Sportkurs. Und wir waren in Belgien und haben da an so einem Turnier teilgenommen und haben zusammen Fußball gespielt. Und es war absolut schreckliches Wetter. Ja? Also es hat geregnet, der Rasen war nass. Und wir hatten so eine halb zusammengestellte Mannschaft. Wir waren quasi die B-Mannschaft unserer Schule und haben da gegen die A-Mannschaft der belgischen Schule gespielt und es hat geregnet. Aber was war? Wir haben wirklich als Team zusammengestanden. Wir haben füreinander gekämpft. Wir haben füreinander wirklich uns in den nassen Rasen geworfen. Und ich muss euch sagen, das war das schönste Fußballspiel meines Lebens. Auch wenn die Umstände super schlimm waren eigentlich und es war kalt und es war dreckig und sowas, aber es hat so einen Spaß gemacht, miteinander wirklich für die Sache zu kämpfen. Und auch wenn wir unterlegen sind, uns einfach zu investieren, füreinander einzustehen und als Team zusammenzuarbeiten. Und so denke ich, kann es auch für uns einfach Spaß machen, als Gemeinde zusammenzuarbeiten. Und wir sind als Gemeinde auch ein Team und wir haben ein gemeinsames Ziel oder eigentlich mehrere gemeinsame Ziele. Ich habe es mal unterschrieben mit Gemeinde hat einen dreifachen Auftrag. Ja, und zwar der erste Auftrag ist nach oben. Wir als Gemeinde wird das Team, das den Auftrag hat, Gott zu verherrlichen. In dem, was wir tun, soll Gott verherrlicht werden. Wir wollen mit dem, was wir machen, mit ihm, was wir sagen, auf ihn hinweisen, auf seine Herrlichkeit und dass er heute noch Sünder rettet und dass das einfach was ist, was jede Herrlichkeit diese Welt übersteigt. Das ist unser Auftrag, ja, diesen Herrn, diesen Gott, auf ihn hinzuweisen und ihn hervorzuheben, dass er der Ursprung allen Gutes ist. Dann haben wir noch den Auftrag nach innen, die Gemeinde zu bauen. Ja, die Gemeinde aufzubauen heißt natürlich, dass neue Leute hinzugefügt werden, aber auch, dass sie innerlich erbaut werden, dass sie gelehrt werden, dass sie gute Nahrung bekommen in seinem Wort, dass wir uns umeinander kümmern. Erinnert euch, wir sind Teile eines Körpers. Ja? Wir sorgen füreinander, wir agieren miteinander, ja? Wir bauen einander. Das ist dieser Auftrag nach innen. Und dann noch den Auftrag nach außen, wirklich rauszugehen, die Welt zu evangelisieren, ja, einfach von dem, was wir erlebt haben, Zeugnis zu geben und das nicht für uns zu behalten. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag, ja? Nach oben, nach innen, nach außen. Gott verherrlichen, Gemeinde bauen, die Welt evangelisieren. Und das dürfen wir als Team machen. Wir sitzen wirklich da gemeinsam in einem Boot, dürfen uns gegenseitig unterstützen und an der besten Sache zusammenarbeiten, die es überhaupt gibt. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was Vertrauen bildet. Also wir sehen, wie Paulus das hier adressiert, Philemon. Er schafft sehr viel oder zeigt eigentlich auf diese vertrauensvolle Beziehung, die schon da ist. Er macht diesen sehr persönlichen Einstieg. Und mit dem geht es auch weiter. In Vers 2 schreibt er, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unsere Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Ich habe ja zu Beginn schon erwähnt, scheint ein wohlhabenderer Mann zu sein, wenn sich eine ganze Gemeinde im Haus versammeln durfte. Im ersten Jahrhundert gab es noch nicht so etwas wie Kirchengebäude. Das ist ja gerade erst aufgekommen und deswegen war es einfach sehr üblich, dass sich die Gemeinden in Häusern versammelt haben oder auf anderen Plätzen und nicht in Kirchengebäuden. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass Apphia seine Frau ist und Archippus, wohl sein Sohn, ist es aus dem Kontext hier nicht direkt ersichtlich. Auf jeden Fall waren es Leute, die Philemon wahrscheinlich sehr gut kannte und die eng mit ihm verbunden waren. Und die grüßt er nochmal explizit. Er schreibt sogar von Archippus, unserem Mitkämpfer. Das heißt, er adressiert hier auch nochmal Leute, die Philemon sehr vertraut waren und die wiederum auch Paulus bekannt waren, und schafft da nochmal diese enge persönliche Beziehung. Und betitelt hier explizit Archippus als Mitkämpfer. Und was wir daraus lernen können, habe ich geschrieben, sei bereit, in Gemeinschaft zu kämpfen. Mitkämpfer heißt ja nicht Einzelkämpfer. Also ich muss irgendwo meine Sache durchboxen und ich muss die Leute von meinen Ansichten überzeugen, sondern ich bin wieder Teil einer Gemeinschaft, die für etwas kämpft. In 1. Timotheus 6, Vers 11 lesen wir, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich weiß nicht genau, auf was Paulus hier hinaus wollte, indem er Mitkämpfer geschrieben hat, ob es wirklich diese geistliche Dimension ist, wo wir gegen geistliche Mächte kämpfen, wo wir fürs Überleben die Waffenrüstung aus Epheser 6 brauchen. Oder sind es wirklich Kämpfe, die wir im Glauben zusammen miteinander tragen als Gemeinschaft, wo wir einfach an den Dingen festhalten, die Gott uns geschenkt hat und wo wir danach streben sollen. Letztendlich sind die geistlichen Kämpfe auch in unsere Glaubenskämpfe mit eingewoben. Dieser Kampf des Glaubens umfasst das Ganze ja. Und dort sind wir auch miteinander verbunden, indem wir miteinander diesen Glaubenskampf kämpfen. Und zwar nicht mit physischer Gewalt und das irgendwie durchzubringen, sondern wirklich mit der geistlichen Gaben, indem wir danach streben, nach wirklich Gerechtigkeit vor Gott, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, oder man könnte auch sagen Geduld und Sanftmut. Diese Verbindung, Mitkämpfer zu sein, die schafft Paulus hier nochmal. Und im letzten Vers für heute heißt es, Vers 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Bitte um Gnade und erlebe Frieden. Ich habe das gar nicht gewusst, als ich mich vorbereitet habe, aber dieses Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das ist etwas, was Paulus in all seinen Briefen erwähnt, in allen 13 Paulusbriefen. Es stellt das Mittel der Gnade und das Ergebnis, den Frieden, der Rettung heraus und verband Gott den Vater und Gott den Sohn und bestätigte somit die Gottheit Christi. Also durch die Gnade, durch diese Versöhnung mit Gott, die allein durch Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz möglich ist. Erst dadurch ist es möglich, Friede mit Gott zu erlangen. Und Gott wird hier herausgestellt als unser Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also da eine wirklich auch eine ganz enge Verbindung, weil der Vater ja auch der Herr ist. Und überlegt euch mal, was eigentlich alles in eurem Leben Gnade ist. Könnt ihr mir eine gute Sache nennen, die eigentlich nicht Gnade ist, die von Gott nicht geschenkt ist? Und die größte Gnade natürlich ist unsere Rettung. Und ich glaube, das kann man gar nicht überbetonen, wie wichtig das ist, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ja, das, wie es im Römerbrief heißt, dass niemand sich rühme, sondern dass es uns allen klar ist, dass es die reine Gnade war, die uns errettet hat. Ich lese aus Römer 3, den Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, das ist doch was wir feiern dürfen, dass wir das erleben dürfen. unverdienterweise diese Gnade, diese Gerechtigkeit, diese Rechtfertigung zugesprochen zu bekommen. Und dabei allein bleibt es nicht. Wir dürfen dann auch noch Friede erleben. Dieser Friede, den uns die Welt nicht geben kann, den schenkt uns Gott durch seine Gnade. Und indem Paulus das hervorhebt und ihn daran nochmal erinnert, schafft er auch nochmal dieses persönliche Band, aus dem beide schöpfen dürfen. Paulus lebt aus dieser Gnade und Philemon erlebt auch aus dieser Gnade. Und dadurch dürfen sie Frieden erleben. Frieden, der unverdient ist und der vom Vater geschenkt ist durch seinen Sohn, Jesus Christus. Als Ausblick fürs nächste Mal werden wir dann noch besser kennenlernen, wer Philemon eigentlich ist. Das finde ich auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, weil wir sonst ja eigentlich von reichen Leuten in der Bibel nicht so viel Gutes lesen. Wir denken nur an den reichen Jüngling, dem es schwer fiel, seine Sachen loszulassen und der lieber wegging, als zu spenden und Jesus nachzufolgen. Und wie Paulus jetzt diesen Philemon als doch wohlhabenden Mann beschreibt, das ist noch ein sehr spannender Aspekt. Und dann auch, wie eigentlich die Argumentation ist, wie Paulus hier persönlich für diesen Onesimus eintritt, der doch diesen Vertrauensbruch begangen hat. Wie er einfach in Nächstenliebe, in wirklich gelebter Nächstenliebe für diesen Sklaven Onesimus, wie er ihn als Bruder bezeichnet und wirklich um Vergebung für ihn bittet, indem er für ihn einsteht. Das sind noch sehr spannende Aspekte, die dann kommen werden. Und ich fand das schon mal sehr spannend zu sehen, wie Paulus hier einfach diesen Einstieg macht, indem er diesen persönlicheren Einstieg wählt als in anderen Briefen und Vertraute von Philemon erwähnt, um wirklich da ihn auf Kurs zu bringen. Das ist, denke ich, was wir von Paulus lernen dürfen, dass er in engen, vertrauten Beziehungen gelebt hat. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen, was wir in dem Fall von Paulus lernen können. Paulus hat von seinen Umständen erzählt, hat erzählt, wo es ihm schlecht ging. Also erzähle von deinen Umständen. Er hat Timotheus ausgebildet. Zweiter Punkt, investiere dich in andere. Er hat sich enge Vertraute gesucht und mit ihnen zusammengearbeitet, mit ihnen gekämpft. Such dir enge Vertraute als Familie, die in Liebe verbunden sind, als Mitarbeiter, als Teil deines Teams, als Teil deiner Gemeinde, deiner Gemeinschaft. Und sei auch bereit, in dieser Gemeinschaft zu kämpfen. Und bitte um Gnade und erlebe Frieden. Amen.